Primo Medico Fachärzte Talk. Der Spezialisten-Podcast mit Susanne Amrein. Medizin für die Ohren.
Ein unerfüllter Kinderwunsch ist für viele Paare eine große emotionale Belastung. Die moderne Reproduktionsmedizin bietet zwar mit der IVF, also der In-vitro-Fertilisation, viele Chancen, aber nicht jeder Versuch ist erfolgreich. Manchmal klappt es auch in mehreren Anläufen nicht mit der erwünschten Schwangerschaft. Welche Ursachen kann es geben und welche Möglichkeiten stehen dann noch offen? Darüber spreche ich heute mit Dr. Matthias Blöchle. Er ist Mitinhaber des Kinderwunschzentrums an der Gedächtniskirche in Berlin. Herr Dr. Blöchle, können Sie vielleicht einmal vorab erklären, wie läuft denn eine IVF, also eine künstliche Befruchtung, ab?
Es werden zunächst Hormone verabreicht, damit der Eierstock nicht nur ein Ei produziert zum Eisprung, wie das ja normalerweise im Zyklus der Fall ist, sondern vielleicht 10, 12, 15 Eizellen gebildet werden. Und diese Eizellen werden nach etwa 10 bis 12 Tagen Hormonbehandlung abgesaugt durch die Scheide. Und dann werden sie mit Samenzellen zusammengebracht, entweder in einer Kulturschale, dass pro Eizelle ungefähr 100.000 Samenzellen dazugesetzt werden, oder wenn die Samenzellen sehr schlecht beweglich sind, werden einzelne Samenzellen in die Eizelle hineingespritzt. Und dann wird man feststellen, dass am Folgetag bei den Eizellen, wo die Befruchtung erfolgreich in Gang gesetzt werden konnte, entsprechende Befruchtung stattgefunden hat. Und dann teilen sich diese Eizellen und nach einigen Tagen kann man die mit einem dünnen Schlauch, diese befruchteten Eizellen, die dann schon Embryonen heißen, in die Gebärmutterhöhle einsetzen. Und dann muss man noch etwa 10, 12 Tage warten und dann kann man einen Schwangerschaftstest machen. Und wenn es geklappt hat, hurra, und wenn nicht, dann muss man wieder von vorne anfangen.
Wann spricht man denn dann von einem erfolglosen IVF-Versuch?
Eine Erfolglosigkeit kann sich an verschiedenen Stellen manifestieren. Meistenteils ist es natürlich, dass man nicht schwanger geworden ist. Ja, aber es kann natürlich auch schon erfolglos sein, dass eine Befruchtung nicht erreicht werden konnte oder in manchen Fällen auch gar keine Eizellen gewonnen werden konnten. Das könnten verschiedene Stadien der Erfolglosigkeit sein. Aber im Allgemeinen ist es die Tatsache, dass trotz Einsetzen eines Embryos keine Schwangerschaft gekommen ist. Und das ist dann die Erfolglosigkeit des Zyklus.
Welche medizinischen Gründe kann es denn dafür geben, dass eine künstliche Befruchtung nicht erfolgreich ist?
In den allermeisten Fällen liegt der Grund dafür, dass die Eizellen schlechter Qualität und nicht gesund sind. Das ist beim Menschen überhaupt ein relativ häufiges Phänomen. Und es nimmt eben ab 35, ab Mitte 30 deutlich zu. Wir kennen es aus anderen Zusammenhängen. Früher wurde bei schwangeren Frauen ab 35 in den Bauch gepiekt und Fruchtwasser entnommen, um zu schauen, ob das Kind gesund oder krank ist. Das ist natürlich nur die Spitze des Eisbergs, wenn die Frau schon schwanger ist. Davor gibt es natürlich auch kranke Embryonen, die sich eben zum größten Teil gar nicht erst einnisten und gar keine Schwangerschaft ergeben oder unter Umständen eine Schwangerschaft ergeben, die dann allerdings in einer Fehlgeburt endet. Andere Gründe, die zum Beispiel in der Gebärmutter liegen, bei der Frau selten, gibt es mal immunologische Gründe. Es gibt Gründe, dass die Keimbesiedlung der Frau gestört ist. Es gibt manchmal auch Gründe, dass an der Gebärmutter Anatomie was fehlerhaft ist oder dass die Gerinnung Störungen aufweist. Aber die allermeisten Ursachen liegen in genetischen Störungen der Eizellen begründet.
Wenn Sie 35 Jahre als magische Grenze nehmen, also inwiefern spielt das Alter der Frau eine Rolle bei der Erfolgswahrscheinlichkeit? Ja, je jünger, desto besser?
Ja, also unbedingt. Das liegt einfach daran, dass mit zunehmendem Lebensalter immer mehr Eizellen prozentual Störungen aufweisen. Wenn eine 20-Jährige Eizellen entnehmen lässt, dann würden wir erwarten, dass von 20 Eizellen eine vielleicht eine Störung aufweist und die anderen 19 sind gesund und funktionieren gut. Bei einer 30-Jährigen ist es vielleicht so, dass von 10 Eizellen eine nicht in Ordnung ist und 9 aber gut funktionieren. Bei einer 40-Jährigen ist es so, dass von 10 Eizellen nur noch 1 bis 2 gut funktionieren statistisch und 8 bis 9 eine genetische Störung aufweisen. Und wenn sie dann drüber sind, also sagen wir mal 43 und mehr, dann müsst davon ausgehen, dass von 20 Eizellen vielleicht noch eine gut funktioniert und die anderen 19 Störungen aufweisen. Und das sieht man auch in den Fehlgeburtenraten, also auch im normalen Leben. Eine 20-Jährige hat vielleicht eine Fehlgeburtenrate von 5 bis maximal 10%. Eine 40-Jährige muss schon mit 30 bis 40% rechnen und eine 43-Jährige muss schon mit 50, 60, 70% Fehlgeburtenrate rechnen, weil eben die Eizellen schon gestört sind und dann zu einer gestörten Schwangerschaft führen, die sich nicht halten kann.
Welche Untersuchungen sind denn sinnvoll, wenn bereits mehrere IVF-Zyklen erfolglos geblieben sind?
Also zuerst müssen wir uns mal den Verlauf der vergangenen Zyklen betrachten. Da kann sich schon einiges erhellen. Wenn Sie zum Beispiel sehen, die Eizellen hatten schlechte Qualität, die Zellteilungen der Embryonen waren verzögert und nicht zeitgerecht, dann ist das schon ein Hinweis darauf, dass die Eizellqualität schon so weit gestört ist, dass das sehr schwierig wird. Wenn Sie jetzt sehr gute Embryonen haben, dann müssten Sie halt noch mal schauen, wie alt ist die Patientin. Dann müssten Sie die Gebärmutterhöhle abklären, vielleicht bestimmte endokrinologische Parameter nochmal abklären. Dann kann man das Mikrobiom abklären, also die Keimbesiedlung in der Gebärmutterhöhle und in der Scheide. Man kann genetische Untersuchungen bei dem Paar anstellen, also sowohl beim Mann als auch bei der Frau, sagen wir mal, die Chromosomen testen, ob die in Ordnung sind oder ob da Auffälligkeiten sind. Man kann die Gerinnung abklären. Und im Wesentlichen ist das soweit gegeben. Und dann, wenn da alles unauffällig ist, kann man auch hergehen und zusätzliche Untersuchungen in eine IVF-Behandlung einbauen, indem man dann genetische Tests an den Eizellen oder Embryonen vornimmt, um zu schauen, ob denn die Eizellen und die daraus entwickelten Embryonen gesund sind oder ob da ausschließlich gestörte Eizellen gebildet werden. Und dann muss man das halt wieder bewerten und anschauen, was daraus geschlussfolgert werden kann.
Ja, die Frage, die sich anschließt, ist dann natürlich, welche Behandlungsmöglichkeiten gibt es nach so einem wiederholten Misserfolg?
Ja, also das hängt natürlich dann von den Untersuchungsergebnissen ab. Ja, wenn wir zum Beispiel ein gestörtes Mikrobiom vorfinden, was nicht selten der Fall ist, dann kann man natürlich dieses Mikrobiom korrigieren, eventuell eine Antibiotikatherapie machen, gezielt. Aber in jedem Falle auch entsprechende Laktobazillen substituieren. Wenn eine Gebärmutterhöhlenveränderung vorliegt, kann man die operativ in Ordnung bringen. Wenn eine chronische Entzündung vorliegt, kann man die behandeln und dergleichen mehr. Und dann kann man eben, wie gesagt, die genetische Diagnostik mit einbauen. Das ist eben auch vielfach sinnvoll, dass man schaut, welche Eizellen sind denn gesund und ergeben dann auch gesunde Embryonen, dass man gezielt die einsetzt. Das wären sozusagen die Möglichkeiten, die man dann anwenden kann.
Können denn eigentlich auch Frauen selbst etwas tun, also zum Beispiel durch Veränderungen im Lebensstil oder in der Ernährung?
Ja, eine gute Frage. Der Lebensstil ist natürlich wichtig. Insbesondere sind zu beantworten die Frage des Nikotinabusus. Also Rauchen ist ganz schlecht und zwar nicht nur von der Frau, sondern auch vom Mann. Wenn ein Partner in einer Verbindung raucht, dann ist die Erfolgserwartung des Paares nur halb so groß und halb so hoch wie bei einem Paar, das nicht raucht. Das ist also ein ganz schwerwiegender Faktor, der oxidative Stress, der eben Samenzellen und Eizellen schädigt. Dann ist natürlich deutliches Übergewicht damit verbunden, dass eine geringere Schwangerschaftserwartung ist. Und natürlich sind auch einseitige Ernährungsformen ungünstig. Ich mache jetzt mal ein übertriebenes Beispiel. Wenn jemand nur von McDonald's und Burger King lebt, dann hat er sicher ein Defizit an Nährstoffen. Wir raten da natürlich immer zu einer gesunden Mischkost. Man kann es im weitesten Sinne als mediterrane Kost bezeichnen. Also ausreichend Gemüse, Salat, Früchte, Fisch, mageres Fleisch. Also das, was man auch mit dem gesunden Menschenverstand schon als gesunde Ernährung ansieht. Ja, gehören also nicht ständig Torten oder nur Gummibärchen oder Fertignahrungen und dergleichen. Das ist sicher nicht gut. Man kann auch mal ein paar Gummibärchen essen, aber wenn das zu einseitig abläuft, zu viel Zucker, zu wenig Gemüse, zu wenig Faserstoffe und so weiter, dann ist das negativ, ja.
Können Sie denn Einfluss nehmen, zum Beispiel auf die Qualität der Eizellen oder der Spermien, wo Sie ja vorhin sagten, das kann schwierig sein?
Ja, also sag mal, Qualität der Spermien hängt natürlich häufig vom Rauchen oder Nichtrauchen ab. Dann spielt zum Teil eine Rolle sozusagen die Überwärmung der Hoden. Das kann einerseits durch krankhafte Veränderungen wie bei der Krampfader am Hoden stattfinden. Aber es gibt manchmal auch Einfluss, wer sehr enge Hosen trägt. Das kann dann auch manchmal sinnvoll sein, darauf zu achten. Und natürlich auch da die Ernährung und bei den Eizellen eben genauso. Und die Qualität der Eizellen und Schlammzellen ist natürlich von eminenter Bedeutung für eine Entstehung eines guten, vitalen Embryos. Und der gute, vitale Embryo, nur der kann zu einer gesunden Schwangerschaft führen. Und der Embryo, der eben schon einen Schaden mitbringt, der wird in der Regel sich nicht einnisten oder vielleicht als Fehlgeburt in der Schwangerschaft schon sehr früh enden. Dann kann man natürlich auch noch schauen, dass ansonsten auch ein Wohlbefinden besteht, also erhöhte Stresslevel könnten dann auch mit der erhöhten Ausschüttung von Stresshormonen einhergehen. Auch das kann sozusagen die Qualität von Ei- und Samenzellen beeinträchtigen, wobei das natürlich sehr schwer quantitativ zu fassen ist. Da gibt es jetzt keinen Parameter, dass man ein Blut abnimmt und irgendeinen Wert bestimmt und sagt, so, jetzt haben Sie dieses oder jenes Level und jetzt machen Sie dies und das und dann geht es runter. Das ist natürlich immer auch individuell. Wir haben ja den berühmten Eustress, den brauchen wir, sonst langweilen wir uns zu Tode, haben deswegen wieder Distress und Distress ist eben der Stress, der uns überfordert und wir brauchen also ein gutes Aktivierungslevel, damit wir uns wohlfühlen. Und das ist so ein bisschen der Maßstab, ob jemand für sich sagen kann, ich habe einen Zustand des psychischen und seelischen Wohlbefindens, mir geht's gut. Oder ob jemand sagt, ich bin die ganze Zeit gestresst, mein Mann setzt mich so unter Druck, dass ich jetzt endlich schwanger werde. Oder auf der Arbeit habe ich so einen Druck, die rufen mich permanent an und ich komme nie zur Ruhe. Oder meine Nachbarin macht mir Stress. Manchmal macht es auch die Familie, dass die ständig nachfragen, was ist denn jetzt mit dem Kind und so. Also es gibt verschiedene Ursachen für Stress und es gibt auch verschiedene Stresslevel und man kann das immer nur individuell beurteilen und Wohlbefinden. Das ist eben das Befinden, das man nur selbst ermessen kann. Ja.
Aber wie können Paare denn damit umgehen? Denn dass es eine Belastung gibt, wenn man sich ein Kind wünscht und es bisher nicht geklappt hat, kann, glaube ich, jeder nachvollziehen.
Also es gibt natürlich immer die Möglichkeit, auch professionelle Hilfe in Anspruch zu nehmen, dass man sich psychologische Beratung oder Begleitung organisiert. Ist natürlich heutzutage schwer, denn die Nachfrage nach psychologischer Begleitung, Psychotherapie im weitesten Sinne oder auch psychologischer Beratung ist sehr groß und das Angebot ist eingeschränkt, aber man muss dann im Einzelfall immer schauen, wo man einen Zugang dazu findet. Manchmal gibt es auch Selbsthilfegruppen, dass sich insbesondere Frauen da gegenseitig entlasten, indem sie darüber sprechen können in einem Rahmen, wo sie auch verstanden werden. Es gibt ja auch viele Menschen, die sagen, ja, Kinderlosigkeit ist ja keine Krankheit oder so, das sollen sie nicht so haben. Oder bei manchen gibt es dann auf der Arbeitsstelle noch blöde Witze, zotige Anmerkungen. Ja, das ist natürlich etwas, man braucht da einen vertrauensvollen Rahmen, worüber man da, den man braucht, um darüber zu sprechen. Und wie gesagt, entweder man kann es über professionelle Hilfe versuchen oder man kann halt schauen, wie weit man bei Selbsthilfegruppen entsprechende Unterstützung und Entlastung erfährt. Und wie gesagt, muss man aber dann je nach Wohnsituation, wo man ist, individuell schauen, wo man da Zugang gewinnt.
Wann ist denn ein Punkt erreicht, wo Sie sagen würden, jetzt macht es Sinn, mal über Alternativen nachzudenken, also wie zum Beispiel eine Eizellspende oder auch eine Adoption?
Ja, mit den Adoptionen ist ja zwar eine gute Idee, aber auf der anderen Seite eben sehr schwer umzusetzen, weil es nämlich relativ wenige Kinder gibt, die zur Adoption freigegeben werden und sehr, sehr viele Paare, die danach fragen. Und nur ist es so, dass am ehesten die jüngeren Paare von diesen Adoptionsstellen mit Kindern versorgt werden und es ja paradoxerweise gerade die älteren Paare sind, die sozusagen am Ende ihrer Fruchtbarkeit angelangt sind. Und mit 2, 3, 44 wird es dann schon schwer, sozusagen ein neugeborenes Kind zur Adoption zu bekommen. Ja, da bleibt natürlich rein technisch hier in Deutschland nicht erlaubt, die Eizellspende oder eben auch die Embryonenspende. Die ist in Deutschland erlaubt als Option da, wenn denn, wie in den meisten Fällen, die mangelnde Qualität der Eizellen oder Embryonen die Ursache ist. Ja. Ich hatte jetzt neulich meine Patientin, die eine sehr schwere Veränderung der Gebärmutter durch Myome und Myomgewebe, und das wird ihr auch nicht helfen, wenn man ihr einen anderen Embryo einsetzt. Da müsste sie eigentlich fast eine Leihmutterschaft anstreben, ist in Deutschland auch verboten. Aber in den allermeisten Fällen ist es dann tatsächlich so, auch bei den Patienten 40 plus, die wiederholt nicht schwanger werden, wo man eine reduzierte Eizellqualität und auch Embryoqualität beobachtet, dass die sehr häufig schon mit dem ersten Übertragungsversuch nach Eizellspende schwanger werden und problemlos ein Kind bekommen. Dann hat man immer im Nachhinein quasi den Beweis, dass die Hypothese, es liegt an der Eizelle, zugetroffen hat. Also wann der Punkt erreicht ist, jetzt diesen anderen Weg zu bestreiten, wie zum Beispiel die Eizellspende, ist natürlich immer auch ein Stück weit individuell. Wir versuchen ja immer, unsere Paare auch sehr offen und realitätsnah zu beraten. Und es gibt Patientinnen, die tun sich sehr schwer mit der Akzeptanz einer gespendeten Eizelle. Das ist ja auch, wenn man so will, ein Notausgang aus der Situation, dass man anders nicht schwanger wird. Das wünscht sich niemand, aber immerhin, es gibt diese Möglichkeit. Es ist halt so, dass manche Patienten sagen, ja, das kann ich vielleicht später noch machen, als will ich es trotzdem noch mal mit meinen eigenen Eizellen probieren. Die finanziellen Belastungen kann ich mir erlauben. Und es gibt halt andere, die sagen, ja, ich habe jetzt vielleicht noch 5.000, 6.000 Euro dafür, für einen Versuch. Und dann muss ich mir halt überlegen, was ich mache. Und wenn ich dann der Patientin sage, wenn sie jetzt mit ihren eigenen Eizellen einen Behandlungsversuch machen und eine Erfolgserwartung von 5% haben, oder sie machen eine mit einer gespendeten Eizelle, wo die Erfolgserwartung vielleicht 50 bis 60% ist, dann muss die Patientin halt entscheiden oder das Paar entscheiden, welchen Weg sie gehen. Und gibt es eben auch Paare, die sagen, ja gut, wenn ich jetzt einmal noch Geld aufbringen kann für die Behandlung, dann nehme ich die, die vielleicht mir mehr Erfolg verspricht im Sinne, dass ich ein gesundes Kind bekomme, als jetzt die Behandlung, die noch mit der eigenen Eizelle stattfinden kann. Das sind individuelle Entscheidungen, die auch immer von verschiedenen individuellen Faktoren abhängen, wie, sagen wir mal, die Akzeptanz einer gespendeten Eizelle. Es gibt Paare, die sagen, mir egal, wo die Eizelle herkommt, Hauptsache, wir kriegen ein gesundes Kind. Und es gibt andere, die sagen, hey, kommt für mich überhaupt gar nicht in Frage, kann ich mir nicht vorstellen, dass ich ein fremdes Ei bekomme und austrage. Alles ist individuell im Leben und gerade diese Entscheidungen zur Familienbildung sind besonders individuell und da gibt es kein allgemeines richtig oder falsch. Es gibt immer nur individuell richtig oder falsch. Wenn man Vorbehalte hat gegen sowas wie eine Eizellspende oder auch Embryonenspende oder auch Adoption, wenn man da Vorbehalte hat, dann soll man auch die Finger davon lassen, weil es dann später auch für das Familienleben nicht gut ist. Ja, dann wird das Kind unterschwellig, unbewusst vielleicht sich als abgelehnt empfinden und nicht akzeptiert. Und wenn man aber damit gut klarkommt und sagt, für mich ist das wichtig, dass wir ein Baby haben und wir das eine Familie bilden können und wir dem Kind eine Möglichkeit geben können zu einem gesunden und sozialverträglichen Menschen mit einer gut entwickelten Persönlichkeit zu werden, das erfüllt uns und das können wir gut akzeptieren, dann ist es doch der richtige Weg und ein guter Weg.
Ich muss aber noch mal nachfragen, wenn Sie sagen, eine Eizellspende ist in Deutschland nicht erlaubt, dann bedeutet das, für bestimmte Behandlungen müssen Paare ins Ausland reisen.
Ja, wir sind in Deutschland ja von Ländern umzingelt, die die Eizellenspende anbieten. Also wir können nach Dänemark, nach Polen, Tschechien, Slowakei, Österreich, Spanien insbesondere wird sehr viel angeboten. Also die Patienten können also sehr leicht im Ausland Zugang zu so einer Behandlung finden. Und das wird unterschiedlich geregelt. Je nach Land gibt es zum Teil anonyme Eizellspenden, wo die Abstammung nicht nachverfolgbar ist, aber es gibt auch Länder, wo man das nachverfolgen kann, zum Beispiel Dänemark oder England. Und da muss man sich dann halt selber Gedanken machen, wo will ich hin? Was liegt mir nahe? Es gibt ja auch ganz, sagen wir mal, irrationale, emotionale Gedanken dazu, dass jemand sagt, ja gut, meine Eltern stammen aus Polen oder meine Urgroßmutter hat da gelebt, gehe ich da mal hin? Und andere sagen, nee, ich fliege sowieso immer gerne nach Mallorca in Urlaub, also dann mache ich das da auch in Spanien oder auf Mallorca eine Eizellspende. Also das kann man sich dann letzten Endes frei aussuchen, muss dann eine Klinik kontaktieren, die das anbietet, und dann geht es eigentlich relativ einfach.
Vielen Dank für Ihre Erklärungen, Herr Dr. Blöchle.
Sehr gerne.
Das war der Primo Medico Fachärzte-Talk mit Susanne Amrein. Danke, dass Sie zugehört haben. Mehr Informationen rund um das Thema Gesundheit und medizinische Spezialisten finden Sie auf primomedico.com. Bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt: Medizin für die Ohren.